Psalm 63, den Vers 2 lesen. Gott, du bist mein Gott, ich suche dich. Ich sehne mich nach dir mit Leib und Seele. Ich dürste nach dir wie ausgedörrtes, wasserloses Land.
Ja, ich freue mich sehr, dass ich wieder einmal bei euch sein darf. Irgendwie ganz viel Raum vor mir, aber ich hoffe, ihr hört mich, ihr versteht mich, ich sehe euch auch, seid ein bisschen weit weg, aber gar kein Problem. Ich freue mich sowieso, dass ich hier sein darf und ihr habt den Clip auch schon gesehen. Ich hoffe, ich habe das österreichische Deutsch verstanden. Diesen Herbst läuft in Vorarlberg diese Hoffnungskampagne. Gott ist mal unter Kuh. Und eine ganz tolle Übersetzung. Wirklich, Marianne hat das gut übersetzt. Auf gut Deutsch heißt es, Gott ist mal verhauen. Oder eben, Gott ist mir begegnet. Fünf Personen aus Vorarlberg erzählen in kurzen Videoclips davon, wie ihnen Gott begegnet ist. Und für diese Videoclips wird dann kräftig Werbung gemacht, eben auf Plakatwänden, in sozialen Medien, mit WhatsApp-Statusen, allem Möglichen. Und für uns ist es ein absoluter Glücksfall, dass es in diesem Herbst jetzt ausgerechnet in Vorarlberg ist. Ich habe schon gehört, es war schon in anderen Bundesländern von Österreich, im Tirol, in Salzburg, in Oberösterreich. Und diesen Herbst eben, wie gesagt, kommt es nach Vorarlberg. Und wir möchten diese Gunst der Stunde nutzen und auch in Bludenz Menschen erreichen. Und ich möchte mich auch sehr bedanken für eure Gebete. Vielleicht habt ihr dafür gebetet, dass wir so einen Pop-up-Store eröffnen dürfen. In Bludenz gibt es viele leerstehende Einkaufsgeschäfte, weil daneben ist Bürsen, da gibt es ein riesen Einkaufszentrum, der Zimba-Park und viele Geschäfte sind irgendwie abgewandert oder vielleicht auch ins Online abgewandert. In Bludenz gibt es einige leerstehende Einkaufsgeschäfte und die Stadt Bludenz, die möchte die Einkaufsgeschäfte wieder beleben, die möchte, dass da Leben reinkommt, dass wieder Leute in die Fußgängerzone kommen, dass Leute da einkaufen. Und deshalb kann man für so 150 Euro pro Woche so einen Einkaufsladen sich mieten. Und wir haben dafür gebetet, wir haben uns beworben für so ein Einkaufsgeschäft. Es war ein bisschen zäh, bis die Bewilligung kam, aber wir haben sie bekommen. Danke für eure Gebete. Und wir dürfen 3 Wochen lang so ein Ladenlokal mieten und da versuchen, mit Menschen in Kontakt zu kommen und sie darauf hinzuweisen, ja, man kann Gott auch heute noch erleben. Und was uns sehr mutig ist, dass bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben, war Gott schon an der Arbeit. Er ist Menschen begegnet. Seht hier das Bild von letzten Donnerstag. Das ist so ein bisschen unsere Bibelrunde in Bludenz. Wir treffen uns zum Bibellesen. Wir lesen zusammen im Johannesevangelium. Seit dem Juni treffen wir uns. Angefangen haben wir mit 3 Männern und 4 von unserem Kernteam. Letzten Donnerstag waren wir dann bereits zu 8. Ist ganz toll, dass die Leute gerne kommen und der eine sagt mir, ja, können wir uns nicht öfters treffen oder einmal in der Woche ist ein bisschen wenig, ich brauche mehr, ich will mehr lesen, wir mehr Austausch haben und sie laden Leute ein. Das ist wirklich ganz toll zu merken, Gott ist da schon an der Arbeit, er ist Menschen begegnet in Bludenz, bevor wir überhaupt irgendwas gemacht haben. Und wir laden euch alle sehr gerne ein, das mal live mitzuerleben. Ich denke, es ist manchmal einfach gut, gell? Man ist mal vor Ort, manchmal betet man und weiß gar nicht direkt, ja, wie und was. Gell? Aber ihr dürft gerne alle nach Bludenz kommen, ist gar nicht so weit weg. Ist quasi vor dem Arlberg, letzte Stadt in Vorarlberg. Und wir planen für euch so einen Gebetsspaziergang gemeinsam mit euch. Spazieren wir durch die wunderschöne Alpenstadt, wir machen Halt an verschiedenen Gebetsstationen und wir besuchen auch diesen Pop-Up-Store, das Pop-Up-Lokal, sind auch da. Der Gebetsspaziergang dauert so am Nachmittag von 14.30 Uhr bis ca. 16.30 Uhr und wenn ihr noch länger Zeit habt, dürft ihr auch noch bleiben, weil um 17 Uhr gibt es da auch ein Talk, also ein Gespräch mit 2 Leuten, die ihre Geschichte erzählen von Gott ist mal unter Kuh. Wenn wir Platz haben, seid ihr auch da ganz herzlich eingeladen. Auf jeden Fall würden wir uns sehr freuen, euch in Bludenz wieder zu treffen. Wenn ihr da kommen möchtet, ganz herzliche Einladung. Die Einladungen liegen schon beim Ausgang auf und der Joachim Heine hat mir gesagt, nach den Ferien macht er so eine Liste, wo man sich einschreiben kann für Mitfahrgelegenheiten, gell, dass nicht jeder einzeln fahren muss. Da gibt es dann Mitfahrgelegenheiten, man kann sich melden und so Fahrgemeinschaften organisieren. Ja, Gott ist mal unter Kuh. Gott begegnet Menschen und ich finde es so zum Staunen, dass wir im Neuen Testament so viele tolle Geschichten haben. Wir lesen ja im Johannesevangelium und auch da staunen wir jede Woche darüber, wie Gott einfach Menschen begegnet, wie Jesus Menschen begegnet ist. Und wir schauen uns so eine Begegnung an als Videoclip von der Jesus-Serie The Chosen.
Gibst du mir etwas Wasser? Hast du mich verstanden?
Ist es so schlimm?
Was?
Du, ein Jude, fragst mich, eine Samariterin, nach Wasser? Und eine Frau?
Das tut mir leid. Ich hätte bitte sagen sollen.
Hier draußen ist es so allein nicht sicher für dich.
Für dich auch nicht. Warum bist du nicht mit den anderen gekommen? Und warum so spät am Tag? Gehen die Frauen nicht zu den Brunnen, wenn es kühl ist am Morgen?
Doch, ja. Keine von denen will mit mir gesehen werden, also muss ich mittags kommen. In der Hitze, woran du mich ja gerade so freundlich erinnerst.
Wieso wollen sie nicht mit dir gesehen werden?
Eine lange Geschichte.
Ich hätte trotzdem gern etwas Wasser, falls das geht.
Erstaunlich, was eine trockene Kehle alles bewirkt. Bin ich nicht unrein für dich? Wirst du durch dieses Gefäß nicht beschmutzt?
Das mögen vielleicht einige meiner Leute über euch sagen, aber ich nicht.
Ach ja? Was sagst du denn?
Ich sage, wüsstest du, wer ich bin, würdest du mich um etwas zu trinken bitten.
Wirklich?
Und ich gäbe dir lebendiges Wasser.
Würdest du? Bis auf die Tatsache, dass du nichts zum Schöpfen hast und dass ein tiefer Brunnen ist. Davon abgesehen, wozu brauchst du mich, wenn du einen Vorrat an lebendigem Wasser hast?
Eine lange Geschichte.
Aber jüdisches Wasser ist besser als das der Samariter, hm?
Das habe ich nicht gesagt.
Bist du besser als unser Vorfahre Jakob, der diesen Brunnen gegraben hat? Ist dein Wasser besser als seins?
Ich kenne Jakob. Jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig. Aber wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm gebe, wird nie wieder Durst haben.
Hm. Das wäre wirklich schön.
Das Wasser, das ich gebe, wird in diesem Menschen zu einer Quelle werden, aus der ewiges Leben sprudelt.
Wirklich?
Ja, wird.
Beweise es.
Hole erst deinen Ehemann und komm dann zurück. Ich beweise es euch beiden.
Ich habe keinen Ehemann.
Du hast recht. Du hattest 5 Ehemänner. Und der Mann, mit dem du jetzt lebst, ist nicht dein Mann.
Ich verstehe. Du bist ein Prophet und du hältst mir eine Predigt.
Nein.
Eigentlich ist das Gute daran, allein herzukommen, dass ich dem Urteil der anderen entgehe.
Ich bin nicht hier, um dich zu verurteilen.
Ich habe Fehler gemacht. Zu viele. Aber Männer wie du machen es mir unmöglich, etwas dagegen zu unternehmen.
Wieso?
Unsere Vorfahren beteten Gott auf diesem Berg an. Aber ihr Juden sagt, Jerusalem sei der Ort, wo man beten soll.
Sie sagen das, weil der Tempel dort ist.
Richtig. Genau dort dürfen wir nicht sein.
Ich bin hier, um diese Grenzen zu durchbrechen. Und es kommt die Zeit, da ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbetet.
Aber wohin soll ich dann gehen, wenn ich Gott brauche? Ich habe zwar noch nie etwas von Gott bekommen, aber ich könnte ihm nicht mal danken, wenn es so wäre.
Du kannst überall beten. Gott ist Geist. Die Zeit ist gekommen, wo es keine Rolle mehr spielt, wo du anbetest. Nur dass du es tust. Herz und Verstand, das ist die Art von Anbetung, die er will. Es ist unwichtig, woher du kommst. Oder was du getan hast. Glaubst du, was ich gesagt habe?
Bis der Messias endlich kommt und uns alles erklärt und dieses Durcheinander ordnet, inklusive mir. Solange vertraue ich niemandem.
Du lagst falsch, als du sagtest, du hättest nie etwas von Gott bekommen. Dieser Messias, von dem du sprichst, der bin ich. Dein erster Mann hieß Ramin. Du warst eine unschuldige Frau, die sich darauf freute zu heiraten. Aber er war kein guter Mann. Er hat dich verletzt. Und so wurde dein Glaube an die Ehe und auch an Gott erschüttert.
Hör auf.
Der zweite war Farsad. In eurer Hochzeitsnacht duftete seine Haut nach Orange. Und bis zum heutigen Tag, jedes Mal, wenn du auf dem Markt an Orangen vorbeigehst, fühlst du dich schuldig, weil du ihn verlassen hast. Denn er war der einzige wirklich gute Mann, den du je hattest. Aber du fühltest dich unwürdig.
Warum tust du das?
Ich habe mich der Öffentlichkeit noch nicht als Messias offenbart. Du bist die Erste. Es wäre schön, wenn du mir glauben würdest.
Du hast dir die Falsche ausgesucht.
Ich bin nach Samaria gekommen, nur um dich zu treffen. Glaubst du, es ist Zufall, dass ich hier bin, mitten am Tag?
Ich werde von den anderen abgelehnt.
Ich weiß. Aber nicht vom Messias.
Und du weißt all das, weil du der Christus bist? Das muss ich allen erzählen.
Das hatte ich gehofft.
Herz und Verstand?
Herz und Verstand.
Es wird nicht mehr um Berge und Tempel gehen?
Bald. Nur ums Herz.
Versprichst du das?
Ich verspreche es.
Da ist ein Mann, der alles über mein Leben weiß. Oh, er muss der Christus sein.
Hey, warte!
Dein Wasser!
Hier liegt noch die Amphore. Komm, hier!
Sieh den Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe!
Ja, was für eine eindrückliche Geschichte. Ganz am Anfang dieser Geschichte heißt es in Johannes 4, Jesus verließ Judäa und ging wieder nach Galiläa. Dabei musste er durch Samarien reisen. Und die Frage ist ja, wie ist es zu verstehen, das musste? War es eine Art geografischer Zwang? Gab es keinen anderen Weg? War er nur eine Straße? Und wenn wir uns die Landkarte des alten Israels anschauen, sehen wir, es gab mindestens 3 verschiedene Wege, um von Galiläa nach Jerusalem zu gehen. Da die Samariter aber nicht so beliebt waren, nahmen die meisten Galiläer den roten Weg. Ihr seht es hier eingezeichnet, also von Galiläa nach Jerusalem gingen die meisten Leute zuerst ins Jordantal runter, über den Jordan und dann über den Jordan schon wieder um nach Jerusalem hinauf. Das war ein mühsamer Weg, er war weiter als der direkte Weg. Der direkte Weg wäre hier, der weiße Weg, der wäre ganz direkt nach Jerusalem. Aber die Israeliten sagten, nee, durch Samaria, da gehen wir nicht. Weil die sagten, ja, die Samariter, die sind unrein, die sind ein unreines Volk, die waren unbeliebt. Da war keine Freundschaft, sondern eher Feindschaft. Das war für die frommen Juden ein Tabu, da wollten sie nicht hingehen. Es gab noch einen anderen Weg, dem Meer entlang, dem Mittelmeer entlang, das war auch ein weiterer Weg, aber es war auch eine alternative Route. Also Jesus hätte auch einen anderen Weg nehmen können, aber es ist ganz interessant, dass er steht, er musste durch Samaria gehen, er musste da durchgehen und er musste, um dieser einen Frau am Brunnen zu begegnen. Und es war der Wille seines Vaters im Himmel, er musste durch Samarien reisen. Und ich finde es absolut zum Staunen, ausgerechnet für diese eine samaritanische Frau nimmt er sich so viel Zeit. nur wegen ihr. Er plante quasi eine Privataudienz nur für sie ein. Und dieses Gespräch, wenn wir es im Johannesevangelium lesen, merken wir, das ist das längste Gespräch im Johannesevangelium, das aufgezeichnet ist, das aufgeschrieben wurde. Es gibt auch ein Gespräch mit Nikodemus im Johannes 4, Johannes 3, das ist kürzer. Das ist eigentlich das längste Gespräch, das wir finden mit dieser einen Frau. Und Jesus hat aus Liebe zu dieser Frau gleich 4 Tabus, 4 kulturelle Schranken einfach durchbrochen. Es war ihm so wichtig, dieser Frau zu begegnen, dass er diese Schranken einfach durchbrach. Da gab es so ein bisschen die Ausländerschranke. Die Juden sagten, nee, also die Samariter, die sind eigentlich Ausländer, mit denen wollen wir nichts zu tun haben, mit denen, da würden wir uns auch verunreinigen. Und Jesus hat diese Schranke einfach durchbrochen. Und da gab es auch noch die Schranke zwischen Mann und Frau, weil eigentlich, gell, war es nicht üblich, als Mann einfach eine Frau anzuquatschen. Es war eigentlich unanständig. Und was Jesus tat, könnte man auch sagen, ja, er hat mit dieser Frau so ein bisschen geflirtet. Man konnte es als Flirt auffassen, gell? Und der Brunnen war sowieso eine heiße Flirtzone. Wenn ihr das Alte Testament liest, merkt ihr, verschiedene haben da ihre Frauen gefunden. Der Diener Abrahams hat an einem Brunnen die Frau für Isaac gefunden. Der Jakob traf seine Frau Rahel am Brunnen. Mose und Zipora fanden sich am Brunnen. Also es scheint, der Brunnen war so der Hotspot, um Frauen oder Männer kennenzulernen. Also man flirtete nicht mit der Tinder-App oder so, sondern man flirtete am Brunnen. Das war der Ort, wo alle Frauen hinkamen. Da konnte man Frauen kennenlernen. Und aus dieser Perspektive tönt der Satz von dieser Frau, sie sagt ja, ich habe keinen Mann, auch so ein bisschen zweideutig. Sie können doch sagen, übrigens, ich bin auch noch frei, ich wäre noch zu haben. Also, und interessant, Jesus machte sich keine Gedanken, ja, was denken die Leute, wenn ich da mit dieser Frau rede, sondern nein, er durchbrach diese Schranke, er durchbrach dieses Tabu, weil er diese Frau so liebte. Und obwohl die Rabbiner, die Gesetzeslehrer sagten, niemand soll auf der Straße mit einer Frau reden, nicht einmal mit seiner eigenen, dass ja kein Verdacht aufkommt, man würde sich unanständig verhalten. Und besonders verpönt war auch eine Frau anzuquatschen, die bekannt war für Ehebruch. Das war undenkbar. Aber Jesus tat das trotzdem. Jesus hat auch diese Moralschranke durchbrochen. Und als Lehrer war es schon gar nicht üblich, sich mit Frauen abzugeben. Ein Lehrer sagte, eher sollte man die Worte des Gesetzes verbrennen, als sie den Frauen überlassen. Die Rabbiner hatten so ein bisschen den Eindruck, ja, Frauen sind ungebildet. Das hat keinen Wert, ihnen etwas vom Gesetz des Mose beizubringen. Sie verstehen das sowieso nicht. Aber Jesus dachte da ganz anders. Er wusste auch, dass Frauen zu dieser Zeit oft nicht schreiben lernen durften, auch nicht lesen lernen durften. Aber Jesus durchbrach auch diese Bildungsschranke. Alles nur, weil ihm diese eine Frau so wichtig war und er ihr begegnen wollte. Und er sah ihre Not und er wollte ihr helfen. Er liebte sie trotz ihrer Vergangenheit. Für sie durchbrach er alle diese Schranken. Und durch Jesus ist Gott selber diese Frau um Jakobsbrunnen begegnet. Und diese Hoffnungskampagne, Gott ist mir unter Kuh, zeigt, hey, Gott ist heute immer noch derselbe. Und es ist so toll, dass wir diese Videos haben von diesen Vorarlbergern, die in diesen Clips erzählen, wie Gott ihnen begegnet ist. Und auch für dich heute heißt es ja, er kann auch dir begegnen. Gott ist auch bereit, alle Schranken zu durchbrechen. Weil manchmal haben wir auch so Schranken im Kopf. Wir denken vielleicht, ja, boah, also ich gehöre irgendwie gar nicht so richtig dazu. Gell? Ich bin kein waschechter Appenzeller. Ich gehöre gar nicht so richtig dazu. Ich bin hergezogen, reingeschmeckt von einem anderen Kanton, von einem anderen Land. Ich gehöre gar nicht so richtig dazu. In der Schule gehöre ich nicht zu den Coolen, im Sportverein vielleicht nicht zu den Talentiertesten. Und irgendwie fühlst du dich manchmal auch fehl am Platz. Aber Jesus sagt, nein, für mich bist du genau richtig. Ich kenne keine Ausländer und Inländer. Für mich gibt es diese Grenzen gar nicht. Gott sagt, hey, so wie du bist genau richtig und ich will dir begegnen. Und vielleicht denkst du, boah, irgendwie fühle ich mich auch nicht so richtig wohl in meiner Haut als Mann oder als Frau. Vielleicht hat man dir schon zu spüren gegeben, ja, du bist irgendwie falsch oder du solltest anders sein, du bist irgendwie minderwertig, du bist keine typische Frau, kein typischer Mann, du passest nicht so in die Schublade rein. Und wenn du dich vielleicht auch vergleichst bei Insta oder so, denkst du, boah, ich bin irgendwie zu kurz gekommen, ich passe nicht so richtig in das Schema rein. Aber Jesus sagt, nein, du bist genau richtig, wie du bist. Und vielleicht merkst du auch, boah, Du trägst Schuldgefühle mit dir rum. Du kannst dir selber nicht vergeben. Du schämst dich oder vielleicht denkst du, boah, irgendwie fühle ich mich peinlich. Aber Jesus sagt, nein, ich liebe dich einfach so, bedingungslos. Und obwohl er dich durch und durch kennt, möchte er dir begegnen und dich befreien von deiner Scham und dir neue Würde geben. Und spannend an dieser Geschichte finde ich auch, dass er diese Frau an diesem Brunnen nicht irgendwie verurteilt. Jesus hat ihr keine Moralpredigt. Er sagt nicht, pah, 5 Männer hast du gehabt. Ha, das ist schon mal ein Ding. Schämst du dich eigentlich nicht? Sondern nein, ganz im Gegenteil. Er gibt dir eine neue Würde. Und vielleicht hast du manchmal auch das Gefühl, ja, boah, Jesus, Glaube, Theologie, boah, irgendwie für das, das ist eigentlich nur so für studierte Leute, irgendwie komme ich da gar nicht so richtig mit, das sprengt mein intellektuelles Niveau. Aber Jesus sprengt doch diese Schranke. Er kann dir auch ohne komplizierte Theologie oder ohne akademische Sprache einfach so begegnen. Das ist so spannend, dass ein Kind diese Geschichte von Jesus verstehen kann, dass ein Kind begreifen kann, ja, Jesus liebt mich, er ist für mich gestorben. Aber umgekehrt gibt es auch Professoren, die bücherweise darüber nachdenken können, wie das war mit Jesus und dem Kreuz und Erlösung. Und wir merken es, kein Bildungsniveau kann Jesus daran hindern, dir zu begegnen. Er durchbricht alle Schranken, um dir zu begegnen. Und die Frage ist, ob wir uns darauf einlassen. Und die Frage ist auch, ja, warum dieser Aufwand? Gell? Wir fragen uns auch in dieser Geschichte, warum dieser Aufwand für eine einzige Frau aus Samaria? Warum macht Jesus diesen Weg? Warum will er dieser Frau so persönlich begegnen? Und so toll haben wir den Vers schon gehört aus Psalm 63, Vers 2. Und ich finde auch ganz toll, haben wir das Lied gesungen, Mein Herz ruft. Auch so ein bisschen ein Ausdruck, wie wir merken, dass das Herz ruft, es sehnt sich irgendwie. Und da heißt es, Gott, mein Gott, bist du, dich suche ich wie ein Durstiger, der nach Wasser lechzt, so verlangt meine Seele nach dir. Mit meinem ganzen Körper spüre ich, wie groß meine Sehnsucht nach dir ist, in einem dürren, ausgetrockneten Land, wo es kein Wasser mehr gibt. Und Jesus weiß um unseren Durst, er weiß, dass jeder von uns zutiefst durstig ist. Durstig nach einem erfüllten, nach einem sinnvollen Leben. Und das ist auch interessant, das steckt schon ganz tief drin in dem hebräischen Wort für Seele. Das hebräische Wort für Seele können wir auch übersetzen mit Kehle. Also bildlich gesprochen ist die Seele ein Ding, das immer wieder durstig wird. Ein durstig Ding, ein nimmer sattes Ding. Und so wie wir Sauerstoff, Wasser und Nahrung zum Leben brauchen, so hat auch die Seele einen Durst. Und so muss es sich auch für die Frau am Jakobsbrunnen angefühlt haben. Ihr Leben war wie ein dürres, ausgetrocknetes Land, weil ihre Bedürfnisse wurden nicht gestillt. Ihre Seele war wie eine durstige Kehle. Vielleicht hatte sie Durst nach Liebe, heiratete den ersten Mann. Das war bestimmt aufregend, das war so wie vielleicht ein Schluck prickelndes Flauder aus der Goba-Quelle. Alles war total neu, total spannend. Aber mit der Zeit konnte dieser Mann vielleicht ihr Bedürfnis nach Liebe gar nicht mehr stillen. Ihre Kehle wurde wieder trocken. Sie hatte vielleicht Durst nach Anerkennung, heiratete einen zweiten Mann, aber auch er blieb nicht lange in ihrem Leben. Vielleicht hatte sie Durst nach Sicherheit, heiratete einen dritten Mann, doch auch diese Beziehung ging irgendwie in die Brüche. Vielleicht hatte sie Bedürfnis nach körperlicher Nähe, heiratete einen vierten Mann, aber leider war auch der schon wieder weg. Vielleicht hatte sie ein Bedürfnis nach einem Kind. Und voller Hoffnung heiratete sie ein fünftes Mal und wurde wieder enttäuscht. Eine unglaublich traurige Geschichte. Und wir merken jetzt, dass keiner dieser 5 Männer irgendwie ihren Durst stillen könnte. Und leider habe ich gemerkt, die Männer haben sich in der Zwischenzeit, also seit Jesu, nicht wirklich groß weiterentwickelt. Da gab es nicht viel Evolution bei uns Männern. Es ist immer noch so, dass wir nicht alle Bedürfnisse unserer Partnerinnen stillen können. Damit sind wir komplett überfordert. Aber Jesus war so ganz anders. Er stillte den Durst. Und diese Begegnung mit dieser Frau machte im Leben dieser Frau so einen riesengroßen Unterschied. Das war ein echter Gamechanger. Ihr ganzes Leben wurde auf den Kopf gestellt. Da war endlich jemand da, der diesen tiefen Durst stillen konnte. Sie wurde wohl von den Leuten in ihrem Dorf verachtet. Deshalb konnte sie nicht am Dorfbrunnen Wasser holen, sondern wurde vielleicht auch vertrieben. Die anderen Frauen sagten ihr, pah, geh weg von dem Brunnen, du machst unser Wasser dreckig, du Drecksau. Irgendwie war sie dann nicht beliebt, sie wurde verachtet. Und für die Verachtung spricht auch, dass sie in der größten Mittagshitze zum Brunnen gehen musste, damit sie niemand treffen musste. Und sie hatte wahrscheinlich auch Durst nach Anerkennung. Und wir merken, Jesus verachtete sie nicht, sondern er achtete sie. Er nahm sich Zeit für sie. Die Frau fühlte sich wahrscheinlich auch wertlos. Sie hatte einen großen Durst nach Wertschätzung. Und wir wissen auch nicht so genau, ja, warum, was war das für eine Geschichte mit diesen fünf Männern? Eine lange Geschichte. Es kann sein, dass sie vielleicht keine Kinder bekommen konnte. Und für viele Männer war es aber enorm wichtig, einen Stammhalter zu haben, ein Kind zu bekommen. Und vielleicht ließen sich diese fünf Männer deshalb von ihr scheiden. Das war ein legitimer Scheidungsgrund. Zu dieser Zeit durfte man sich einfach scheiden lassen, wenn eine Frau kein Kind bekommen hatte. Und als Frau war man dann in einer ungemütlichen Lage, wenn man von einem Mann geschieden wurde, weil es gab eigentlich keine Jobs für Frauen. Man konnte kein Geld verdienen. Entweder man heiratete noch einmal oder man musste als Prostituierte arbeiten. Aber für Jesus war diese Frau enorm wertvoll. So wertvoll, dass er extra wegen ihr durch Samaria zog. Und sie fühlte sich ganz bestimmt auch ungeliebt und hat den großen Durst nach Liebe. Und Jesus hat sie einfach geliebt, bedingungslos. Sie fühlte sich wahrscheinlich auch nutzlos und hatte einen großen Durst nach Sinn. Und Jesus sah ihr Potenzial, er sah, dass sie eine Evangelistin ist. Und sie erzählte nach dieser Begegnung in ihrem ganzen Dorf von Jesus. Und ganz bestimmt fühlte sie sich auch schuldig. Sie hatte Durst nach Vergebung, nach einem reinen Gewissen. Und Jesus befreite sie von ihrer Schuld. Und wir können uns auch gut vorstellen, dass sie sich geschämt hat für ihr Leben. Sie einen Durst hatte nach Würde und Jesus gab ihr diese Würde zurück. Sie war durch und durch durstig, hatte ein großes Bedürfnis nach Annahme, nach Liebe, nach Verständnis, nach Sinn und Jesus stillte ihre Bedürfnisse. Er erfüllte sie mit Liebe und Annahme, Verständnis und Sinn. Und bis heute kann Jesus in unserem Leben einen riesengroßen Unterschied machen. Und er wird auch uns Würde schenken, einen Wert, Liebe, Erfüllung. Er wird auch unseren Durst stillen. Er sagte dieser Frau im Jakobsbrunnen, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder Durst bekommen. Das ist so ein bisschen der Flaudereffekt. Man macht das Fläschchen auf, es prickelt kurz in der Kehle, schmeckt super, aber leider ist es schnell wieder weg und man bekommt wieder Durst. Aber der Frau im Jakobsbrunnen sagte er, wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr durstig sein. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm zu einer Quelle werden, die unaufhörlich fließt bis ins ewige Leben. Und Jesus sagt damit, hey, ich will deine Grundbedürfnisse stillen, Liebe, Freude, Frieden, Hoffnung. Ich will dein Leben wertvoll machen und dir Würde schenken. Und durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz kann Jesus dich auch befreien von Scham und Schuld. Und er kann dir auch eine Ewigkeitsperspektive schenken. Und es kann dein Leben total verändern, so wie das Leben dieser Frau verändert wurde. Und vielleicht hilft dir auch das Beispiel von der Goba Mineralquelle. Also ein bisschen Schleichwerbung muss schon sein. ihr kennt vielleicht die Heilquelle in Gontenbad. Und ich habe da nachgeforscht und habe gelesen, heißt, seit 400 Jahren schon nutzt man diese Heilquelle. Also die alten Appenzeller waren schlaue Menschen, gell? Die haben bald mal gemerkt, boah, das ist ein besonderes Wasser, das ist ein gutes Wasser, das ist ein tolles Wasser, das ist ein Wasser mit einer Heilwirkung, ganz ein tolles Wasser. Seit 400 Jahren nutzt man dieses Wasser und seit 400 Jahren, wahrscheinlich noch länger, fließt es einfach. Es fließt und fließt und fließt und fließt und fließt und es kommt immer mehr, es fließt, es hört nicht mehr auf und es ist genug Wasser da zum drin baden, es ist genug Wasser da zum es abfüllen und verkaufen und wer sich mit Jesus verbindet, der ist so wie mit einer sprudelnden Quelle verbunden, wie mit dieser Quelle in Gontenbad, da ist so eine Quelle in sich drin. Und es ist so viel besser, als wenn wir versuchen, unseren Durst mit dem abgefüllten Wasser zu stillen. Weil wir wissen alle, gell, egal ob wir Goba Flauder, Goba Citro oder Goba Cola trinken, irgendwie, irgendwann bekommen wir wieder Durst und brauchen eine neue Flasche. Da müssen wir wieder einkaufen gehen, wir müssen Kisten schleppen. Es ist eine mühsame Geschichte, natürlich der Geschmack ist ganz toll, aber es hinterlässt quasi immer wieder einen Durst. Und so geht es uns auch, wenn wir Erfüllung suchen im Job Oder vielleicht in einer Partnerschaft oder in Erfolg oder in möglichst vielen Followern. Der Durst, er kommt wieder. Die Seele wird wieder und wieder trocken. Und tragisch ist es dann, wenn wir vielleicht denken, ja, vielleicht brauchen wir was Härteres. Wir brauchen einen Kick. Und dann greifen wir vielleicht zu Goba Flauderlikör oder vielleicht zum Goba Eierkognak oder zum Goba Goldwasser. Es ist ja erstaunlich, was da alles produziert wird in Gontenbad. Wir versuchen unseren Durst nach Leben mit einem besonderen Kick zu stillen. Fangen vielleicht an mit Basejumping, also wir hüpfen mit einem Fallschirm von einer Felswand oder wir suchen unser Glück in einem Liechtensteiner Casino. Und so traurig, dass Menschen auf der Suche nach Erfüllung auch dann in Süchte und Abhängigkeiten geraten. So traurig, weil Jesus ihnen sagt, hey, da gibt es eine Quelle. Komm zur Quelle, ich biete dir einen direkten Zugang zur Quelle an. Ich will in dir eine Quelle schaffen. Und du musst keine neue Flasche kaufen und immer wieder neu durstig werden. Und spannend finde ich, dass Jesus dann später erklärt im Johannesevangelium, ja, was ist denn diese Quelle? Von was reden wir da eigentlich? In Johannes 7 heißt es dann, am letzten Tag, dem größten Tag des Festes, trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme von lebendigem Wasser fließen. Er sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den die empfangen sollten, die an Jesus glaubten. Also Jesus sagt, diese Quelle hat einen Namen, es ist der Heilige Geist. Er ist diese sprudelnde Quelle, die in uns drin ist. Der Heilige Geist ist es, der uns immer wieder an unsere wahre Identität erinnert. Er sagt uns, hey, du bist ein geliebtes, unglaublich wertvolles Kind von Gott. Er verbindet uns mit Gott, er stillt unsere Sehnsucht nach Gott, nach Sinn, nach Erfüllung. Und trotzdem kann es uns passieren, dass unsere Seele wieder das Gefühl hat, ja, aber irgendwie bin ich doch durstig. Irgendwie habe ich doch eine trockene Kehle. Und meine Frau ist Pflegefachfrau, ich habe mich von ihr beraten lassen und sie sagt, ja, das Phänomen kennt man auch in der Medizin. Da gibt es Leute, die hängen an einer Infusion, die sind gut versorgt. Die haben genügend Flüssigkeit im Körper, die müssen nicht trinken, die hängen quasi am Tropf. Da tropft es, da kommt genügend Flüssigkeit in den Körper rein. Aber wenn man eine Infusion hat, kann es trotzdem einfach geschehen, dass man eine trockene Kehle bekommt. Das gibt es. Man verspürt irgendwie Durst. Man denkt, boah, ich habe eine trockene Kehle, ich bekomme Durst. Und so kann es uns auch in unserem Leben geschehen. Es kann geschehen, dass wir den Heiligen Geist in uns haben und trotzdem irgendwie Durst verspüren, eine trockene Kehle bekommen, dass unsere Seele durstig ist. Und es hängt damit zusammen, dass wir in einer unvollkommenen Welt sind. Da gibt es Krankheit, da gibt es Schmerz. Unerfüllte Sehnsüchte, gibt es Ungerechtigkeit, Leid, Krieg, Elend, all das ist immer noch Realität. Aber es ist so gut, dass der Heilige Geist in uns auch ein Tröster ist. Jesus sagt, ich sende euch einen Tröster. Er ist es, der uns auch immer wieder trösten kann, der uns immer wieder neue Hoffnung schenken kann. Und er ist auch in uns an der Arbeit und verändert uns. Und er schenkt es auch, dass wir mit unerfüllten Wünschen leben können und dass wir auch ungesunde Bedürfnisse loslassen können. Und der Heilige Geist schafft es auch, dass wir plötzlich nicht mehr um unsere Bedürfnisse kreisen, sondern plötzlich bekommen wir einen neuen Blick. Wir sehen Menschen in unserem Umfeld und merken, boah, die haben ja noch mehr Durst als ich. Und wir sehen, dass sie verzweifeln, versuchen irgendwo ihren Durst zu stillen. Und wo könntest du vielleicht in deinem Alltag einen Unterschied machen? Vielleicht gibt es in deiner Nachbarschaft eine ältere, alleinstehende Frau, die sich einsam fühlt. Sie hat Durst nach Gemeinschaft. Vielleicht kennst du einen arbeitslosen Mann, der sich irgendwie ungebraucht, wertlos fühlt. Er sehnt sich nach Wertschätzung, nach Anerkennung. Vielleicht kennst du eine alleinerziehende Mutter, die sich ungeliebt, verlassen fühlt. Und diese Frau im Jakobsbrunnen, wir haben es in dem Videoclip gesehen, sie konnte dieses Lebenswasser von Jesus nicht für sich behalten. Sie war die allererste, die das erfahren hat von Jesus, dass er der Messias ist. Finde ich auch ganz interessant im Johannesevangelium. Sie ist der erste Mensch, den er sich wirklich offenbart als Messias. Ausgerechnet dieser Frau offenbart er sich zuerst. Und sie ist auch die erste Evangelistin, von der uns da berichtet wird, weil freudig predigt sie in der ganzen Stadt und sagt, ich habe den Messias gefunden, kommt und schaut, der mir alles erzählt über mich. Und Jesus hielt sie auch nicht auf. Jesus sagte nicht, ja, Moment, eigentlich bist du ja nur eine Frau und Frauen eigentlich, gell, da gibt es ein Problem und so, sondern nein, Jesus hat gesagt, hey, geh und erzähl. Und hat sich so gefreut, dass sie in das Dorf gegangen ist und allen erzählt hat, was sie erlebt hat. Und dann heißt es im Vers 39, viele Samaritaner aus jedem Ort glaubten jetzt an Jesus. Jesus hatte durch diese eine Frau, durch das eine Zeugnis dieser Frau einen geistlichen Aufbruch in dieser Stadt bewirkt. Ganz erstaunlich, was manchmal auch geschehen kann, wenn wir einfach erzählen, was wir mit Jesus erlebt haben. Und das ist auch die Hoffnung für Gott, ist mir unter Kuh. Wir sind gespannt, was Jesus daraus macht, wenn die Leute die Videos sehen von dem Vorarlberger und sehen, was Jesus in ihrem Leben bewirkt hat. Und Jesus blieb dann noch 2 Tage in diesem Ort, um den Samaritanern noch mehr von seinem Vater im Himmel zu erzählen. Die Frage heute Morgen ist, hast du diese Quelle in dir? Lebt der Heilige Geist in dir? Hat er Raum in dir, dass er dich erfüllen kann mit Frieden, mit Liebe, mit Hoffnung? Ist dir Gott begegnet? Ist dir Gott unter Kuh? Oder versuchst du selber deinen Durst nach Leben irgendwie zu stillen mit etwas anderem? Und ziehst du den Durst in deiner Nachbarschaft, bei deinen Klassenkollegen? Und bist du bereit, ihnen von dieser Quelle zu erzählen? Gott möchte auch ihnen begegnen. Und am Ende vom letzten Buch der Bibel in der Offenbarung heißt es dann, komm, wer Durst hat, der komme, wer will, der trinke vom Wasser des Lebens, er bekommt es umsonst. Und es kommt eine Zeit, in der niemand mehr Durst haben muss und wo es keine trockene Kehle mehr gibt. Und ich bete mit uns und ihr dürft sitzen bleiben. Und Jesus, wir staunen darüber, wie unglaublich deine Liebe ist, dass du nur für diese eine Frau dir so viel Zeit genommen hast. Danke, dass du der gleiche Gott bist und dass du für jeden von uns Zeit hast, dass du jeden von uns annimmst, so wie wir sind. Danke, dass du unseren Durst stillen möchtest, dass du in uns eine Quelle eröffnen möchtest. Hilf uns zu sehen, wo wir nach irgendwelchen Flaschen greifen, die unseren Durst nie stillen können. Und hilf uns auch, den Durst in der Nachbarschaft zu sehen. Danke, dass du mit uns mitgehst in diese Woche, dass du der bist, der uns erfüllen möchte. Amen.